das schafft der BVB nicht, das schafft auch kein anderer Verein, uns kaputt zu kaufen oder uns kaputt zu machen.
Ich sag's ihm, wie es ist. Es ist mir scheißegal.
Das Emotionale hat damit zu tun, weil dieser Verein, diesen Weg, den wir gegangen sind, mehr sind als ein Job. Das ist mittlerweile eine Passion geworden. Es ist ein Stück weit unser Baby geworden.
Borussia Mönchengladbach spielt 2:2 bei der abstiegsbedrohten Hertha aus Berlin. Das war ein sehr interessantes, ein sehr ereignisreiches Spiel mit sehr vielen Aufreger-Szenen. Direkt angefangen mit einer roten Karte für unseren Torwart. Auch das ja so ein Ereignis, was alle 10 Jahre mal passiert. Aber auch darüber hinaus gibt's viel zu besprechen hier im Pfostenbruch. Ich bin Kevin, hallo und Grüße natürlich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und an Kollege Fabian. Hi.
Ja, hi. Ein Unentschieden, mit dem man nicht so ganz weiß, was man eigentlich damit anfängt. Irgendwo ist es ein Riesenerfolg. Man hat 70 Minuten in Unterzahl gespielt, hat sich ein 2:2 erkämpft, ist nach einem 0:1 Rückstand zurückgekommen. Eigentlich eine Situation, wo man sagen muss, top, gerade in einem Auswärtsspiel. Auf der anderen Seite spielt man bei einem Abstiegskandidaten und erhofft sich natürlich in der ersten Minute, wenn das Spiel losgeht, dass man da mit einem Sieg nach Hause fährt, die Serie ausbauen kann, die man gerade gestartet hat, die kleine. Ja, dann der Dämpfer während des Spiels, also ein bisschen Wechselbad der Gefühle, am Ende ein Unentschieden, mit dem man dann doch, glaube ich, unter dem Strich zufrieden sein kann und zufrieden sein muss.
Ja, unterm Strich für mich auch eher ein Punktgewinn als 2 verlorene Punkte, gerade so nach dem Spielverlauf. Ich meine, wir kassieren in der 13. Minute die rote Karte, dann im Prinzip mit Nachspielzeit, waren es fast eher 80 Minuten in Unterzahl. Hertha jetzt auch keine so schlechte Mannschaft für einen Tabellen-14. Also insofern am Ende, was den Spielverlauf betrifft, eher vielleicht ein gewonnener Punkt, gerade weil man dann natürlich auch kurz nach der roten Karte das 0:1 kassiert, dann zwar zurückkommt in Führung, geht sogar, ja, alles ein bisschen bitter gelaufen im zweiten Durchgang. Man hatte irgendwie das Gefühl, es wäre sogar mehr drin gewesen. Das haben ja auch hinterher Christoph Kramer, glaube ich, im Interview gesagt. Man hat gar nicht so viel klare Szenen zugelassen. Ich denke, das können wir jetzt nach und nach so ein bisschen aufdröseln. Am Ende würde ich aber auch eher von einem gewonnenen Punkt sprechen, was das Ganze dann jetzt für die Ausgangslage bedeutet im Rennen um die Europa League oder eben zumindest die Conference League. Das werden wir natürlich nach der Spielbesprechung noch hier analysieren. Lass uns gerne mal reingehen mit dem Blick auf die Aufstellung, denn das hatte durchaus ja Gesprächspotenzial. Also ich fand es weniger überraschend, dass man tatsächlich an der zweiten Hälfte gegen Freiburg angesetzt hat und wieder mit einer Dreierkette gespielt hat. Aber mich hat dann doch überrascht, dass Jordan Bayer rausgegangen ist und Rami Benzebaini in die Innenverteidigung gerückt ist, sodass eben Wendt und Benzebaini gleichzeitig auf dem Platz standen. Ansonsten Zakaria für Wolf, das war ja im Prinzip schon die Auswechslung, die Rose in der Halbzeit des Freiburg-Spiels vorgenommen hat. Wie würdest du das Ganze beschreiben? Warst du auch überrascht?
Ja, genau so. Genau auf der Position. Als ich die Aufstellung, es war schon beinahe klar, wir haben das ja gegen Freiburg schon thematisiert, wie ausgewechselt sein nach der Pause der Borussia. Ganz andere Spielanlage, deutlich besser, deutlich mehr Zugriff aufs Spiel. Klasse zweite Halbzeit gegen Freiburg gespielt, in dem System mit Dennis Zakaria als zentralen Mann in der Dreierkette hinten. Demnach war das zu erwarten, dass das jetzt wieder so kommt, zumal Hertha mit einem sehr, sehr ähnlichen System spielt wie Freiburg. Von daher war klar, dass man da auch wieder versucht, dieses System zu spiegeln und so den Offensivspielern der Hertha wieder einiges entgegensetzen kann in diesem System, um dann vorne auch wieder zum Erfolg zu kommen, gerade über die Außen. Was dann für mich auch überraschend war, dass man es dann auf der linken Außenbahn eben nicht mit Rami Benzebaini versucht hat, sondern mit Oscar Wendt und Benzebaini dann eher die Innenverteidigerrolle übernommen hat. Für mich durchaus verständlich, dass Benzebaini da auf der Innenverteidigerposition auch sehr stark ist und sehr, 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 sehr gut, gerade wenn man davon ausgeht, dass man sehr, sehr oft den Ball hat und sehr oft in Ballbesitz ist. Das war vielleicht die Überlegung, dass man Benzebaini im Spielaufbau besser einbindet, wenn er in der Dreierkette hinten spielt, als wenn er auf dem linken Flügel spielt. Und vielleicht hat man da Benzebaini im Spielaufbau etwas mehr zugetraut als Jordan Bayer. Trotzdem hat es mich überrascht. Am Ende muss man sagen, wir diskutieren jetzt hier über etwas, was ich nach 13 Minuten ohnehin aufgelöst hätte, weil am Ende ist Oscar Wendt. Über den hatten wir noch gar nicht gesprochen die letzten Wochen. Da gibt es eigentlich auch noch zwei Meldungen zu Oscar Wendt, die wir hier so ein bisschen unter den Tisch haben fallen lassen. Zum einen sein 300. Spiel für Borussia, eine Wahnsinnsmarke. Und zum anderen, ja, schon fast wie erwartet, sein Wechsel nach Göteborg nach der Saison.
Ja, vor allen Dingen IFK Göteborg, sein Heimatverein. Ich finde, so ein Wechsel, der spricht auch nochmal für sich. Nach so langer Zeit bei Borussia, im Prinzip hat er ja davor nur eine andere große Adresse gehabt mit dem FC Kopenhagen, mit dem er auch dann in der Champions League unter anderem gegen Messi ran durfte und das Achtelfinale damals erreicht hatte. Dann zu Gladbach gegangen, jetzt 10 Jahre hier die Knochen hingehalten und auch nicht immer der beliebteste Spieler gewesen, aber ich fand ihn immer schon sehr, sehr gut. Er hat auch damals schon von Anfang an eigentlich einen guten Eindruck gemacht, fand ich, weil man sich gedacht hat, oh, vom FC Kopenhagen, eine aufstrebende Mannschaft, natürlich nicht in der besten Liga, aber das war schon so ein Statement, weil er kam ja auch vor diesem ganzen Aufschwung von uns. Und insofern Oscar Wendt am Ende jetzt auch mit dem Wechsel zum IFK, das kann ich total nachvollziehen, finde ich, macht ihn sogar sympathischer, dass er dann bei seinem Jugendverein, wenn man so will, dann nochmal durchstarten will mit 35 und da mit so illustrierten Leuten wie Marek Hamšík, Kolbeinn Sigþórsson, Markus Berg irgendwie, habe ich jetzt auch gelesen, sehr guter Freund von ihm, mit denen zusammenspielt. Also das ist eine Mannschaft, für die ich glaube ich auch dann mal die Allsvenskan oder wie heißt die Liga, einschalten würde in der nächsten Saison.
Ja, spannende Liga, interessant. Ich schaue immer mal mit einem halben Auge auf die Liga. Ganz interessante Liga. Gerade die Teams aus den großen Städten haben zum Teil eine sehr, sehr große Anhängerschaft, insbesondere die Stockholmer Vereine. Da geht Oscar Wendt zurück. Ich denke, es ist für alle verständlich. Es war für alle absehbar, dass er nicht nochmal verlängern würde. Jetzt mittlerweile in seinem hohen Fußballeralter, das muss man ja schon so sagen, mit 35, wird im Oktober 36 Jahre alt. Da wird es dann noch immer schwerer, in der Bundesliga natürlich Fuß zu fassen. Tolle 10 Jahre für Borussia gespielt, viele Aufs und Abs, ja, so ein bisschen wie Borussia auch in den letzten 10 Jahren dabei gab, wobei es natürlich bei der Borussia eher aufwärts ging, bei Oscar Wendt dann aber auch nach den ersten Anlaufschwierigkeiten immer besser wurde. Am Anfang hatte er noch ein bisschen das Nachsehen gegen Philipp Darmstadt auf der linken Seite. Und kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Spiel oder zur Aufstellung. Oscar Wendt ist dann rausgegangen. Ja, ich glaube, egal wie es gelaufen wäre, egal wer aufgestellt worden wäre, Jordan Bayer wäre auch rausgegangen in der Situation. Dann wäre Ben Sebaini nämlich zurückgezogen worden, wäre auch wieder in die Viererkette und das hätte Jordan Bayer getroffen. Demnach diese Aufstellungsthematik eigentlich gar kein großes Thema, dank der roten Karte für Jan Sommer, die ja dann doch vielleicht ein bisschen sehr, sehr, sehr früh im Spiel kam, um dann nochmal entscheidend auch hinten raus nachlegen zu können, weil dann die Kräfte schon merklich auch ausgingen.
Die auch übrigens korrekt war, würde ich so einschätzen. Also um da dann auch mal die Schiedsrichter-Thematik reinzubringen, darüber werden wir natürlich im weiteren Verlauf der Folge nochmal sprechen müssen, leider. Aber in dem Fall würde ich schon sagen, die Regel ist leider so. Also wenn der Torwart den angreifenden, den durchgebrochenen Spieler wegflext außerhalb des Strafraums, dann ist es rot, auch wenn der Kontakt minimal war. Er war da. Und man kann natürlich dann darüber diskutieren. Córdoba wahrscheinlich, also ich hätte ihm gar kein Tor zugetraut aus der Situation. Also ich hatte das Gefühl, dass ihn da schon noch einer hätte zumindest behindern können und dass es dann schwierig geworden wäre, weil er kam natürlich nicht durch die Mitte. Er kam ja eher über links und von daher ja auch ein bisschen übermotiviert vielleicht reingegangen. Aber wie würdest du die Szene bewerten, bevor wir jetzt vielleicht dann auf die taktischen, personellen Umstellungen nochmal blicken, die das Resultat waren aus der roten Karte?
Ja, für mich auch ein bisschen übermotiviert reingegangen, sehr, sehr früh auch reagiert und raus. Klar, wenn er kurz länger wartet, dann ist Cuadro beim Strafraum und wenn er ihn dann trifft, dann ist es rot und 11 Meter. Dann wird es ganz, ganz bitter für Borussia. Demnach so noch ein bisschen Schaden abwenden können. Allerdings ist natürlich die rote Karte extremst bitter in dem Moment. Es war schon klar, als der Schiedsrichter die rote Karte gegeben hat, dass er sie nicht zurücknehmen kann durch den Videoschiedsrichter, weil das war definitiv keine klare Fehlentscheidung. Vielleicht kann man darüber diskutieren, ob Dennis Zakaria da noch eingreifen kann oder nicht. Das muss der Schiedsrichter aber in Realgeschwindigkeit entscheiden. Und wenn der Schiedsrichter da in Realgeschwindigkeit entscheidet, nee, es ist ein 1-1, 1 gegen 1 zwischen Córdoba und Sommer, dann ist die rote Karte richtig. Wenn er sagt, Zakaria kann da noch eingreifen, dann wäre die gelbe Karte folgerichtig gewesen. Der Videoschiedsrichter war klar. Also als ich die Szene dann in der Wiederholung gesehen habe, wusste ich, nee, da kann der Videoschiedsrichter nichts machen. Das geht um die Einschätzung des Schiedsrichters auf dem Platz. Die wird bestehen bleiben. Demnach dann auch die richtige Entscheidung vom Videoschiedsrichter nicht einzugreifen. Kann man geben? Ja, kann man geben, denke ich.
Genau, ich denke, dabei kann man es belassen, ist okay so und durch den Videoschiedsrichter nicht mehr zu ändern. Letztlich haben wir dann ein paar Minuten gebraucht, natürlich auch Tobi Sippel, der hatte sich natürlich nicht warm gemacht, logisch, also du wartest ja nicht auf den Einsatz, sondern der kommt dann wie quasi vom Himmel geflogen für ihn. Das dauerte dann so ein paar Minuten und in der Zeit bemerkte man auch diesen regen Austausch zwischen Marco Rose und René Maric. Da ging es dann offensichtlich um die taktische Grundformation für den weiteren Verlauf des Spiels. Und man hat dann die Entscheidung getroffen, Wendt rauszunehmen. Finde ich auch sinnvoll nach wie vor. Ich denke, der weitere Spielverlauf hat uns da auch recht gegeben. Ich hätte es nicht verstanden, wenn man einen der Spitzen geopfert hätte. Also das macht man ja häufig in solchen Situationen. Aber ich glaube, das wäre das falsche Statement gewesen. Denn dieses, ja, man kann es nennen vielleicht 4-3-2, was sich danach aufgebaut hat, das hat uns zumindest die Möglichkeit gelassen, weiterhin auch offensive Nadelstiche zu setzen. Wenngleich natürlich direkt nach der roten Karte, dann ging es 5 Minuten gerade mal weiter, wir direkt den nächsten Nackenschlag verkraften mussten.
Ja, genau. Mit Sicherheit diese Anfangsphase nach der roten Karte dann wieder. Also das war ja wie ein Neustart des Spiels. Borussia eigentlich in den ersten 10 Minuten einen guten Eindruck gemacht, gut ins Spiel gekommen. Aber nach so einer roten Karte geht natürlich das Spiel einfach nochmal von vorne los, gerade beim Stand von 0-0. Mit Sicherheit die schwächste Phase von Borussia. Da hatte man noch so ein bisschen Probleme, sich zu finden. Am Anfang auch mit Thuram, Player und Stindl, die noch sehr, sehr offensiv agiert haben. Und sehr, sehr viele Räume dann frei gemacht haben hinten, gerade auf den Außenbahnen dafür für Mittelstädt auf der einen Seite. Sefuk, wie auch immer man ihn ausspricht, auf der anderen Seite. Kramer, Neuhaus waren dann so ein bisschen alleine gelassen in der Mitte oftmals. Oftmals musste dann einer noch hinten in die letzte Linie und dann war das Mittelfeld sehr, sehr offen bei Borussia. Das hat man dann hinterher ein bisschen korrigieren können. Da hat man eher einen 4-4-1 in der Defensive manchmal gespielt. Das war dann durchaus etwas besser, etwas stabiler hinten. Das hat man dann etwas korrigieren können. In dieser Phase, in diesen 10 Minuten, da hatte ich so ein bisschen Angst um das Spiel. Dann fällt auch das 1-0 für die Hertha. Natürlich irgendwo auch einen Sonntagsschuss von Askar Sivar, den trifft er jetzt nicht immer so. Ist dann bitter, dass der Ball so reinfällt. Auch, denke ich, schwer oder nicht zu halten für Tobi Sippel. Ja, und dann hatte ich so ein Gefühl, so die 2-3 Minuten danach, auch da hat man Borussia angemerkt, dass das jetzt schon ein Volltreffer war, dieses Tor von Askar Sivar. Und da hatte ich das Gefühl, jetzt könnte das Spiel in eine ganz, ganz schwierige Richtung abdriften, wenn Hertha da direkt das 2-0 nachgelegt hätte, dann bin ich mir sicher, wäre das Spiel gelaufen gewesen. Aber, und das ist dann vielleicht auch das Glück, was man in diesem Spiel hatte, man konnte zurückkommen und das relativ zügig und aus dem Nichts.
Ganz genau, also ein Pass aus dem Nichts auf Alassane Player, der dann auch aus gar nicht mal so ganz leichter Position das relativ gut gemacht hat, also hat mich erinnert an seinen Treffer zum 2-3 gegen Inter Mailand, wo er dann auch von rechts in den Strafraum eindrang und nach links außen ins Tor den Ball einschob, also es hat er sehr gut gemacht, sehr souverän gemacht und war wirklich ein Treffer aus dem Nichts, denn in der Phase nach diesem Wirkungstreffer zum 0-1 hatte ich eher das Gefühl, Hertha drängt hier aufs 2-0 und ich hatte auch das Gefühl, dass zu der Phase Hertha wirklich regelrecht befreit war von allen Abstiegssorgen, von auch dieser schwierigen, von diesem schwierigen Spiel, das es für Hertha natürlich trotzdem war. Aber sie haben einfach ein Tor durch die Mitte erzielt und das war halt so bitter aus unserer Sicht, weil durch die Mitte darfst du eigentlich dann in Unterzahl erst recht nichts kassieren. Und trotzdem haben wir es dann halt relativ schnell geschafft, da wieder das Spiel so auf unsere Seite zu ziehen. Denn ich fand, man hat dann schon gemerkt, nach dem 1-1 war irgendwie diese ganze Szene mit der roten Karte und so, wo man sich hat sortieren müssen, das war wie eine Last, die von den Schultern gefallen ist. Also ab da hat man auch der Mannschaft wieder mehr Vertrauen angemerkt im Spiel nach vorne. Und das war ja dann auch fast schon das logische Resultat, dass wir dann die Mannschaft waren, die auf das 2-1 gedrängt hat in der einen oder anderen Szene. Ich fand uns einfach insgesamt viel gefährlicher in so diesen letzten, vorletzten Pässen, wenn es so an den Strafraum ging. Und so entstand ja dann mehr oder weniger auch der Elfmeter zum 2-1.
Ja, genau. Vor allem in dieser Phase 30. Minute bis zur Halbzeit war mit Sicherheit, denke ich, in Unterzahl die beste Phase dann auch von Borussia. Nicht nur, weil man zwei Tore machen konnte, sondern genau, weil sich das ja im Kopf dann natürlich einiges abgespielt hat. Man hat es an dem Jubel gehört bei dem 1-1 von Alassane Plea. Man hat sehr, sehr lauten Jubel gehört. Ich glaube, die ganze Bank, alle Ersatzspieler, der ganze Trainerstab, alle haben laut gejubelt, um der Mannschaft auch nochmal so ein bisschen Selbstvertrauen und noch so mal ein bisschen dieses Vertrauen in sich selber, jetzt auch in Unterzahl hier was reißen zu können und auch immer gefährlich sein zu können, wieder auf den Platz zu geben. Und das hat man dann in der Folge gemerkt. Hertha hat dann angefangen, sich Gedanken zu machen. Dieses Befreite, was sie vorher hatten, war mit einer Szene völlig weg wieder. Alle Sorgen, alle Nöte der Hertha waren plötzlich wieder da. Und das merkte man in dieser gesamten Schlussphase. Gipfelte dann darin, dass Thuram im Strafraum angespielt wird und seinen 800. Elfmeter in dieser Saison rausholt. Zu Recht. Also ganz klarer Elfmeter, gibt es keine Diskussion. Und Lars Stindl macht es diesmal besser und verwandelt.
Und ich finde, das darf man nicht unterbewerten. Denn das ist ja jedes Mal im Prinzip ein Assist, also in der Regel in 80% der Fälle. Und da hat er schon so manchen rausgeholt, auch aus Szenen, wo er jetzt gar nicht unmittelbar vor einem Torschuss gestanden hätte. Auch hier hätte er sich eher ja um stark herumwinden müssen. Das wäre jetzt auch keine 100%ige Szene direkt geworden vielleicht. Aber er ist einfach eklig zu bespielen. Stindl dann auch wie in alten Zeiten, kann man sagen. Also der Elfmeter in Augsburg war ein klassischer Ausrutscher und jetzt guckt er da Schwolo ganz gut aus, macht das Ding rein. Hat mich sehr gefreut und war natürlich dann auch sehr, sehr wichtig. Wir gehen 2-1 in die Halbzeit und dann im Verlauf der zweiten Halbzeit, die, das können wir schon mal vorwegnehmen, natürlich weniger ereignisreich war insgesamt. Es gab trotzdem die ein oder andere Szene. Ging es bitter los aus unserer Sicht, genau wie im ersten Durchgang. Ich meine den Ausgleichstreffer zum 2-2, wo eigentlich die Fahne gehoben wurde und es auch sehr stark nach Abseits aussah bei dem Zuspiel von, ich weiß gar nicht, wer es war, auf Córdoba. Extrem bittere Szene und hat mir einmal mehr gezeigt, warum ich den VAR so sehr verachte. Also es macht einfach keinen Spaß, wenn dann wieder so eine Szene auch unfassbar lang dauert, bis da eine Entscheidung getroffen wird, die dann vor allen Dingen zu den Ungunsten von uns ausfällt. Ist mir schon klar, ja, war dann abseits, weil Benze Baini wohl mit seinem Knie das Ganze aufhebt, aber es ist einfach bitter, weil es macht so den Charme von Fußball kaputt, alleine schon deshalb. 15:30 Spiele dauern mittlerweile konsequent bis 17:30 Uhr.
Ja, mein Gedanke, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, der Sky-Kommentator, im Sky-Kommentar, da wirkte es so, ja, war abseits, die Fahne wird gehoben und in der ersten Wiederholung hieß es dann so, ja, und da sieht man, steht im Abseits, wo ich mir dachte, ich bin mir nicht sicher. Ich habe da auch das Knie von Benze Baini verdächtig nah auf der gleichen Höhe wie Córdoba gesehen und dachte, oh, ich glaube, das Tor zählt, beziehungsweise ich glaube, das wird ganz, ganz eng. Und mir war da schon so zumute, dass das Tor am Ende gegeben wird. So war es. Da wurde Hertha einfach für eine starke Anfangsphase in der zweiten Halbzeit aus meiner Sicht belohnt. Hertha hat dann ganz klar das Spiel an sich gerissen, hat das Spiel unter Kontrolle gehabt. Ich meine, klar, sie waren ein Mann mehr, sie hatten diesen Vorteil ab dann und das haben sie in der Situation ausgespielt. Ja, es ist dann so, dann fällt das 2-2 und dann sind aber eben immer noch 40 Minuten zu spielen, 40 Minuten in Unterzahl und da muss man dann sagen, ja, von Borussia kam nochmal der ein oder andere im Ansatz. Entlastungsangriff an sich stand man hinten ganz gut, auch wenn man die ein oder andere Szene, die vielleicht nicht brandgefährlich wurde, zugelassen hat. Am Ende müssen wir nochmal vielleicht über eine Szene im Strafraum der Hertha sprechen, wo man auch wieder über einen Elfmeter reden kann und auch wieder darüber sprechen kann, ob es da nicht den zweiten Elfmeter für Borussia geben muss. An sich aber auch wieder da die einzige Aktion der Borussia im zweiten Durchgang, wo es dann wirklich brandgefährlich hätte werden können. Ansonsten ja, war das Spiel, man hatte gute Ansätze noch dabei, aber ja, dieser Punkt ist am Ende ein gewonnener Punkt aus meiner Sicht.
Ja, würde ich auch sagen. Das hatten wir ja auch schon im Vorhinein jetzt so bilanziert, wenn man so will. Mir wird ansonsten nur noch diese Chance einfallen, wo Embolo mit ja sehr viel Raffinesse den Ball dann reinbringt von der Auslinie, von der Torauslinie und Neuhaus dann fast rangekommen wäre. Also das hätte was werden können. War aber auch so ein bisschen ja Zufall dabei, ne, natürlich. Also das war von Hertha einfach fahrig verteidigt da und von Embolo gut gemacht. Aber das wäre jetzt vielleicht auch des Guten dann zu viel gewesen über die 75. Minute. Klünter war es, glaube ich, gegen Thüram, müssen wir noch sprechen. Ansonsten würde ich auch sagen, mein Take so zum 2-2 ist nur noch oder wäre nur noch: bitter finde ich, dass beide Gegentore aus der Mitte, aus Fernschüssen letztendlich resultieren. Ich weiß, Córdoba war kein Fernschuss, aber das Ding entstand ja mehr oder weniger erst durch den Abpraller von Sippel. Also es hat er super nach außen wegverteidigt, diesen Fernschuss da aus der zweiten Reihe. Aber da hatte Hertha dann, ich glaube über Radonjic, der dann den Ball reinbringt, endlich mal das Spiel breit gezogen, was ihnen das ganze Spiel über nicht gelungen ist. In dem Fall ja auch nur das Resultat war von diesem Fernschuss, den Sippel hat abprallen lassen. Also insofern ein bisschen bitter, dass man dann beide Tore im Prinzip so aus Fernschüssen kassiert, weil ich hatte das Gefühl, Hertha kam diese rote Karte gar nicht so sehr gelegen, weil sie hätten das Spiel im Prinzip breit ziehen müssen von uns. Und das ist ihnen nicht gelungen. Sie haben uns defensiv nicht breit gezogen, sodass sie irgendwie klare Torchancen herausgespielt haben, sondern da war dann auch einfach viel, ja, sie haben ein gutes Spiel gemacht, sie haben auch viel gedrückt, aber ehrlich gesagt war es so ein harmloses Drücken. Sie hatten irgendwie 12 Ecken, aber jede Ecke war total ungefährlich und wurde nur dann dadurch immer gefährlich, dass sie häufig halt den zweiten Ball oder fast immer den zweiten Ball bekommen haben und dadurch häufig viel Gewusel war, einfach im Strafraum. Man war nervös, gerade als TV-Zuschauer, aber irgendwie so insgesamt waren sie ja gar nicht so gefährlich. Und dann wäre natürlich der I-Punkt wäre wirklich gewesen, wenn wir eine Szene noch nutzen. Und ich glaube, die hätte dann auch gereicht zum Sieg. Und da müssen wir jetzt vielleicht doch nochmal drüber sprechen. 75. Klünter gegen Thüram. Wie hast du es gesehen? Also ich bin immer noch so ein bisschen unschlüssig. Ich ärgere mich nur darüber, dass einfach sich das Ganze nicht angeschaut wird. Weil da hätte ich gerne mal Ittrich gesehen, wenn er wirklich damit konfrontiert wird, dass Klünter, ob das jetzt so richtig Absicht war oder ja auch eher so zufallsbedingt, dann der ausgestreckte Fuß von Thüram da in seinem Arm, zwischen Arm und Körper eingehakt war, das sei mal dahingestellt. Aber ich hätte einfach gerne gesehen, wie sich Ittrich damit hätte konfrontieren lassen müssen.
Ja, genau. Das denke ich auch, weil ich glaube, dass Ittrich natürlich den Zweikampf wahrgenommen hat. Er hat gesagt, er hat den Zweikampf gesehen, er hat ihn wahrgenommen und ihn auf dem Platz so bewertet, dass es nichts war. Das ist auch in Ordnung. Und ich denke, dann ist es die Aufgabe des Videoschiedsrichters, dem Schiedsrichter auch nochmal zu sagen, okay, wie genau lief denn dieser Kontakt ab? Ist Klünter einfach nur reingegrätscht, hat den Ball getroffen und währenddessen irgendwie Thüram ein bisschen? Oder gab es noch irgendwo ein Halten? Gab es noch irgendwo ein Ziehen? Und wenn Ittrich davon irgendwo was mitbekommen hat und irgendwie das nicht ganz so wahrgenommen hat, wie es der Videoschiedsrichter sieht, dann denke ich auch, ist es die Pflicht des Schiedsrichters zu sagen, okay, so wie du mir das gerade hier über die Kopfhörer schilderst, habe ich das irgendwie nicht wahrgenommen. Das schaue ich mir nochmal an. Und da bin ich bei dir, wenn er dann zu dem Schluss kommt, ja, nee, das reicht nicht, dann ist es so, wäre komisch, ist dann aber so. So ist es so, dass Ittrich sich die Situation nicht nochmal anschaut. Dass der Videoschiedsrichter von selbst da nicht eingreift und sagt, klarer Elfmeter, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Aber ja, Ittrich sollte sich die Szene anschauen und nochmal in sich gehen und wirklich überlegen, ob diese Szene wirklich so gelaufen ist, wie er sie in der Realgeschwindigkeit wahrgenommen hat. Und wenn er da zu dem Ergebnis kommt, ja, habe ich alles genau so gesehen, ja, dann ist es so. Wenn nicht, dann wäre es ein Elfmeter. Ja, es ist bitter gelaufen in der Szene. Ich denke, das muss man einfach so sagen. Was aber zur Wahrheit auch dazu gehört, ich habe mir eben die Statistik nochmal angeschaut, 23-7 Torschüsse für die Hertha. Ja, das ist dann auch am Ende eine Aussage. Wir haben es jetzt gesagt, so richtig gefährlich wurde es nicht. Sie haben es aber immer wieder versucht. Und häufig ist es ja dann auch so ein bisschen die Masse, die dann manchmal zum Torschuss, zum Tor führt. Da geht es gar nicht darum, dass die Hertha sich da irgendwie 20 gute Chancen erspielt hat, aber sie haben es immer wieder versucht, sie sind immer wieder in die Räume gekommen und da muss man am Ende sagen, ja, das passt schon so.
Ja, und am Ende war ich auch wirklich zufrieden auf so einer Ebene, dass ich einfach dieses Auftreten der Mannschaft gutiert habe. Also das hat mir extrem gefallen. Also ich konnte mich seit langem mal wieder in dieser durch Chaos auch geprägten Saison so richtig identifizieren mit dem Auftritt unserer Mannschaft. Also ich fand den insgesamt über 90 Minuten deutlich stimmiger als beim Sieg gegen Freiburg. Also das war einfach eine Willensleistung und gerade in einer schwierigen Saison mit sehr vielen Themen abseits des Rasens hat mir das jetzt doch nochmal gezeigt, dass da einiges in der Mannschaft steckt. Also auch da waren wir natürlich auch immer sehr kritisch und haben auch uns gefragt, im Prinzip haben wir uns auch mit einigen Takes in diesen Folgen gefragt, ob so eine Leistung überhaupt drin ist von der Mannschaft aktuell. Aber das muss man jetzt wirklich mit einem klaren Ja beantworten. Denn das war auf sehr vielen Ebenen gegen sehr viele Widerstände echt klasse. Und gerade dann, also das passte ja unfassbar zum Spiel, dass sich am Ende auch noch Tobi Sippel verletzte, Fragezeichen, also er überdehnte das Knie schon sehr stark, aber dann trotzdem noch den Abstoß blitzsauber ausführte, wahrscheinlich vollgepumpt mit Adrenalin. Also war für mich so irgendwie der perfekte Schlusspfiff, also perfekt im bildlichen Sinne für dieses Spiel. Also das passte ganz gut. Und dann habe ich eben kurz vor der Aufnahme, klicke ich auf die Borussia-Webseite oder beziehungsweise wurde mir bei Twitter ein Interview mit Tobi Sippel empfohlen von Borussia.de. 5 Fragen zum Spiel, das machen sie ja immer mit einem Spieler dann nach einem Spiel und ja, es ist häufig viel weich gespielt, natürlich PR-Sprech, aber dass nicht einmal danach gefragt wurde, wie es denn ihm geht, denn ich will schon wissen, ob Tobi Sippel gegen Frankfurt im Tor steht oder ob wir auf Max Grün zurückgreifen müssen, also das fand ich schon abenteuerlich.
Ja, ganz spannend. Ja, Max Grün und Jan Olczowski können sich dann schon mal wammeln. Ja, ganz, 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 ganz spannende Situation, wenn es denn dazu kommt. Aber gehen wir mal davon aus, dass das nur eine kurze Reaktion auf diese Überdehnung war. Und er konnte ja den Abstoß dann auch schmerzfrei, glaube ich, ausführen. Na gut, sollten wir ihn vielleicht selber fragen, ob es wirklich schmerzfrei war. Wir werden es sehen. Es ist ja jetzt eine Woche Zeit, keine englische Woche. Dadurch, dass Borussia nicht mehr in der Champions League dabei ist, sind uns diese englischen Wochen jetzt fast erspart. Eine haben wir noch und die folgt dann allerdings erst in 10 Tagen. Jetzt geht es erstmal weiter mit einer ganz normalen, schnöden Trainingswoche, die vielleicht auch bitter nötig ist, um sich auf den kommenden Gegner vorzubereiten, weil der ist gerade in Topform.
Eintracht Frankfurt gewinnt 2 6-Punkte-Spiele in Folge, wenn man so will. Also vorher schlagen sie Union in einem wilden Ritt, gewinnen dann in Dortmund dieses Hill-to-Hill-Spiel um die Champions League und fahren jetzt gegen Wolfsburg einen weiteren Sieg ein in einem absurd guten Spiel, habe ich gelesen. Ich habe natürlich nichts gesehen. Aber das wird ziemlich schwierig. Zeigt alleine schon die Statistik. Frankfurt neben Bayern die einzige Mannschaft mit nur 3 Niederlagen in dieser Saison. Da ist ein 5-0 bei den Bayern am Anfang der Saison dabei. Ansonsten 2-1, ein bitteres 2-1 nach Führung in Wolfsburg und ein 2-1 nach Führung in Bremen in der Rückrunde. Also das alleine zeigt schon, was Frankfurt da für eine absurd gute Saison spielt. Adi Hütter, der Trainer, ist bei uns im Gespräch. Das haben wir letzte Woche schon angesprochen. Das soll jetzt mal kein Thema sein, weil ich glaube, da hat sich auch nichts Neues wirklich getan, so richtig. Aber außer, dass natürlich Max Eberl klar gesagt hat, ja, es gibt da einen Mann, mit dem wir schon, ja, den wir planen, sag ich mal, den wir uns gut vorstellen können, so sinngemäß. Aber ansonsten gibt es da jetzt nichts weiter zu besprechen, sodass wir vielleicht so doch dann uns auf den Gegner Eintracht Frankfurt konzentrieren können. Wir werden sicher ähnliche Szenen erleben, wie Marco Rose durchgehen durfte, musste dann auch zurecht. Das erlebt auch gerade Adi Hütter. Er wird laufend von Ecki Häuser befragt nach der Situation. Vielleicht hat sich jetzt auch vor dem Spiel dann schon einiges geklärt. Vielleicht wartet man bewusst dieses Spiel ab, sofern es tatsächlich auf Adi Hütter hinausläuft. Auch wir gehen jetzt mal Stand jetzt davon aus. Aber die Eintracht als Gegner, ist das jetzt, hast du das Gefühl, dass so ein Gegner jetzt gerade gelegen kommt, weil man da natürlich auch ein bisschen positiv überraschen kann? Oder wäre dir jetzt ein Gegner aus dem Ressort Bielefeld-Hertha ja angenehmer? Wie sieht es bei dir aus?
Ach ja, ich glaube, in dieser Phase der Saison gibt es kaum noch einfache Gegner. Vielleicht ist die Eintracht jetzt nach den vielen positiven Ergebnissen, bei denen man auch immer beachten muss, dass die Eintracht durchaus defensiv die ein oder andere Schwäche gezeigt hat, jetzt gegen Wolfsburg auch drei Gegentore. Das ist ja eigentlich gerade wenig. Demnach sage ich einfach mal, es ist auch was möglich, gerade nach vorne, wo man natürlich höllisch aufpassen muss, und ich glaube, das ist jedem bewusst, ist hinten. Die Defensive wird gefordert sein gegen die Eintracht. Es wird ein ganz, ganz gefährliches Spiel. Die Eintracht ist natürlich im Moment über Kostic, Kamada, Silva enorm gefährlich, und das gilt es zu verteidigen. Wenn man da in der Verteidigung, die Hintermannschaft einen guten Tag erwischt es schafft, da einen Silva, Kamada und Kostic die aus dem Spiel zu nehmen, da kommt es dann insbesondere auf Stevie Leiner an, der mit Sicherheit im direkten Duell gegen Philipp Kostic gefordert sein wird, alleine die Hereingaben nach innen zu verhindern auf Silva. Ja, und dann gehe ich davon aus, dass man auch gegen Frankfurt wieder in diesem 3-4-3 spielen wird, beginnen wird. Die Eintracht spielt ja auch in eben jenem System. Und damit wird es ganz, ganz extrem auf die hintere Reihe ankommen. Die Frage ist, wird es Nico Elvedi nächste Woche wieder schaffen? Dann gehe ich davon aus, dass die Dreierkette mit Elvedi, Zakaria, Ginter top besetzt sein wird. Und dann ist auch unsere Außenbahn wieder aus meiner Sicht top besetzt mit Ben Sebaini und Leiner. Und dann gilt es, ja, einen guten Tag zu erwischen, mit Frische reinzugehen, mit Selbstvertrauen reinzugehen, konzentriert zu verteidigen und die Schwächen in der Frankfurter Hintermannschaft auszunutzen. Dann ist was drin. Ganz klar ist, es ist mit Sicherheit eins der schwersten Spiele, die jetzt noch bevorstehen. Mit Sicherheit neben dem Spiel in München eines der beiden ganz, ganz harten Spiele, die jetzt noch anstehen.
Ich denke, du hast es ganz schön skizziert, dass die Eintracht ja einiges anbietet. Und wenn man sich auch mal die Abwehr anschaut, das ist jetzt nicht die absolute Champions League-Klasse, würde ich behaupten. Also gerade jetzt aktuell, wo sie da auch ein bisschen personelle Probleme immer mal wieder hatten. Hinteregger jetzt zuletzt verletzt gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihm aussieht, ob er jetzt wieder dabei sein wird. Aber insgesamt einfach die Offensive, das ist wirklich gerade aktuell ja Top-3-Material. Eigentlich aktuell, wenn auch die Bayern keinen Lewandowski haben, ist das die beste Offensive der Liga für mich. Also mit Dortmund zusammen. Und dementsprechend, glaube ich, kann man schon so ein bisschen erwarten, ja, worauf es ankommt. Es wird einfach ein Spiel sein, wo die Balance stimmen muss. Also wenn uns das irgendwie gelingt, dann haben wir da auch gute Karten, weil ich glaube, dass die Offensive von uns wird sich eher freuen auf so ein Spiel, als es die Defensive natürlich tut. Aber ich glaube, es ist für die Offensive einfach mehr drin tatsächlich als in so einem ekligen Spiel gegen eine gut sortierte Freiburger Mannschaft zum Beispiel. Von daher, das macht mir so ein bisschen Hoffnung. Glaube aber auch, es ist neben dem Bayern-Spiel klar das schwerste nicht nur auf dem Papier von den restlichen sechs. Und da wären wir jetzt vielleicht schon so gegen Ende der Folge beim Blick auf die Tabelle. Wir sind jetzt einen Platz gesprungen. Also wenn es so weitergeht mit ein Platz springen pro Spieltag, dann sieht es ganz gut aus mit unseren Europa-Ambitionen. Uns fehlt
dann,
jetzt eigentlich.
Kevin, dann müsste es doch noch zur Meisterschaft reichen, oder?
So ungefähr. Dann wären wir am Ende Zweiter, wenn wir jetzt noch. Aber ich glaube, das geht rein rechnerisch schon gar nicht mehr. Aber egal. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass die letzten Spieltage nicht ganz so schlecht gelaufen sind für uns. Ja, Union hat jetzt wieder einen Punkt geholt bei den Bayern und der hat auch mir echt wehgetan. Also, sonst wären wir jetzt schon Siebter. Aber wenn man sich die Spielpläne anschaut den Spielplan von Union, dann warten da jetzt noch Stuttgart, Dortmund, Bremen, Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig. Da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass unser Spielplan schlechter aussieht. Mit Frankfurt, Hoffenheim, Bielefeld, Bayern, Stuttgart, Bremen. Stuttgart spielt gegen Union, Wolfsburg, Leipzig, also ist auch schon ein Brett. Danach, okay, Augsburg gegen uns und gegen Bielefeld. Freiburg hat für mich auf dem Papier die klar einfachsten Gegner. Schalke, Hertha, Hoffenheim, Köln, Bayern, Frankfurt. Okay, hinten raus dann ein Brett. Aber ich glaube, uns hat sehr gut getan, dass Freiburg in Bielefeld verloren hat. Damit habe ich nicht gerechnet. Also ich bleibe dabei. Ich glaube, du hast es vor 2-3 Folgen mal gesagt. 50 Punkte, dann sieht es gut aus, zumindest was den siebten Platz betrifft. Und ich glaube, das kann man jetzt mehr denn je sagen. Also wenn wir die 50 erreichen, dann glaube ich, wird das zumindest für die Conference League reichen.
Ja, wobei wir dann natürlich auch immer noch, und das mag man ja auch gar nicht sagen, hoffen, in Anführungsstrichen, muss, dass Dortmund oder Leipzig den Pokal gewinnen. Und wer mag da schon drauf hoffen? Ich nicht. Wenn es so kommt, dann registriere ich es, nehme es zur Kenntnis und sage, okay, dann spielt Borussia in der Conference League. Allerdings werde ich mit Sicherheit nicht vorm Fernseher sitzen und jubeln, wenn RB Leipzig den Pokal in Berlin in die Höhe stemmt. Ist aus meiner Sicht ganz klar. Darauf werde ich mit Sicherheit nicht hoffen. Wenn Holstein Kiel das am Ende macht, dann bin ich auch ganz happy und dann kann ich es auch verschmerzen, wenn Borussia nicht in der Conference League spielt. Ist irgendwie eine schwierige Gemengelage, kann man jetzt natürlich auch noch gar nicht einschätzen. Das Halbfinale im Pokal muss erst noch gespielt werden. Vielleicht geht es auch noch um Platz 6, der ja dann auch direkt für die Conference League berechtigt. Leverkusen muss auch erstmal punkten und muss die Punkte auch erstmal einfahren in den kommenden Wochen, nach dieser ja instabilen Rückrunde auch von ihnen. Demnach erwartet uns da, glaube ich, noch ein sehr, sehr spannender und heißer Kampf um die Europapokalplätze und ich denke, da kann man durchaus gespannt sein auf die letzten Wochen dieser Saison.
Ja, tatsächlich. Also ich habe jetzt gerade bewusst Dortmund und Leverkusen auch noch nicht so als Gegner mit um die Europa League Plätze hier mit reingeworfen in meine kleine Analyse da voran. Ich glaube, Dortmund mit 6 Punkten jetzt nach dem Sieg in Stuttgart eher raus aus der Thematik. Also ich glaube nicht, dass sie komplett irgendwie noch rausfallen aus den europäischen Rängen. Ich glaube, es läuft dann eher auf Platz 5 oder sogar vielleicht noch auf die Champions League hinaus. Eine Chance auf die Champions League zumindest, denn Wolfsburg hat da jetzt noch ein ordentliches Brett an Spielplan auch. Gibt auch noch ein direktes Duell. Soll uns nicht weiter beschäftigen. Bei Leverkusen finde ich auch spannend. Ja, weiß auch nicht so ganz, ob die jetzt irgendwie den Turnaround geschafft haben, nur weil sie Schalke mit Mühe und Not 2-1 geschlagen haben. Spielen jetzt am Montag ja noch, morgen in Hoffenheim, dann rheinisches Derby gegen Köln, die auch um alles kämpfen, wo ich auch das Gefühl habe, Köln gegen diese Mannschaften immer gefährlich, so blöd es klingt. Danach müssen die Leverkusener in der englischen Woche nach München und beenden die englische Woche mit einem Spiel gegen Frankfurt. Dortmund dann auch noch ein Gegner am letzten Spieltag. Tatsächlich vielleicht, also wenn es gut läuft für uns, damit meine ich wirklich irgendwie aus den letzten 6 Spielen mindestens 4 Siege, dann kann auch eine Mannschaft wie Leverkusen noch fallen. Ich glaube nur, dass anders als es Michael Born gestern im Kommentar bei Sky gesagt hat, dass es eher für uns darum gehen sollte, diesen Vierkampf um Platz 7 gegen Union, Stuttgart und Freiburg für uns zu entscheiden. Das muss auch unser Ziel sein. Alles andere wäre eine herbe Enttäuschung. Und dementsprechend einfach punkten, punkten, punkten. Und dann gucken, ob vielleicht noch einer von oberhalb der Tabelle fällt. Aber ich würde das Ganze aus Borussia-Perspektive so betrachten und so dann auch angehen für die restlichen Spiele.
Ja, mit den Punkten geht es jetzt eben gegen die Eintracht weiter. Englische Woche Eintracht, dann auswärts Hoffenheim, zu Hause Bielefeld. Dann geht es nochmal in die DFB-Pokalpause, ganz ungewohnt in der Bundesliga, die wir dann haben am 1. Mai-Wochenende. 2 Wochen keine Bundesliga, kennt man sonst nur aus Länderspielpausen. Ganz, ganz neues Lebensgefühl. Wir werden uns überraschen lassen, wie wir die Zeit rumkriegen. Aus Borussia-Sicht natürlich mit Sicherheit dann auch, wird man da auch mit einem Auge drauf schauen. Ja, und dann freuen wir uns einfach mal auf das Highlight gegen die Eintracht nächste Woche. Hoffen, dass wir irgendwann hier mit dem 18. Lockdown fertig werden und dann in der nächsten Saison doch mal das ein oder andere Spiel besuchen dürfen.
Ja, das ist unser aller Ziel, unsere Hoffnung, dass es dann, ja, Conference League wäre aus fantechnischer Sicht natürlich überragend, wenn man denn dann auch wieder reisen könnte. Also die Hoffnung stirbt da zuletzt. Auf jeden Fall, und das vielleicht so der letzte Take für die heutige Folge, denn es gab ja noch eine wichtige Mitteilung von Borussia in dieser Woche, und zwar die Finanzbilanz für das Geschäftsjahr 2020 wurde veröffentlicht, 16,7 Millionen Euro minus. Und in diesen Zeiten wird das als Erfolg verbucht. Das leuchtet auch ein, zumal man keinerlei wirklichen nennenswerten Transfereinnahmen hatte, weil man ja die Mannschaft beisammen gehalten hatte. Die Champions League-Kohle hat da einiges bewirkt, ich denke, das kann man sagen, aber ich würde auch sagen, das knüpft nochmal ganz gut hier an unsere Conference League-Thematik an. Selbst wenn es nur dafür reicht, dass immer noch ein Bonusgeschäft ist in einem so nüchtern, sachlich, richtig herausragend geführten Verein. Also das ist eine unfassbar wichtige Mitteilung gewesen und ich glaube, die zeigt auch, dass selbst wenn es dann am Ende nur für Rang 8, 9 oder 10 reicht, Borussia ist weiterhin gut aufgestellt, trotz dieser jetzt schon über ein Jahr dauernden Pandemie.
Ja, überragende Eigenkapitalbilanz. Das Eigenkapital natürlich jetzt etwas geschwächt durch den Verlust aus dem letzten Jahr. Hervorragend natürlich, wie man wirtschaftet, wie man auf Schwächeperioden und Schwächephasen reagieren kann, eben nämlich damit in dem Fall konkreten Maßnahmen, um die laufenden Kosten auch zu drücken, Baumaßnahmen, die dann eingestellt wurden. Genau das ist der richtige Weg. Ich denke, das ist auch geschuldet der Vergangenheit von Borussia. Man hat gesehen, wie schnell es im sportlichen Bereich auch abwärts gehen kann, wie schnell es Richtung zweiter Liga gehen kann. Und ich denke, dann ist allen klar, wenn es in Richtung zweite Liga gehen sollte, dass man die Kostenstruktur verändern muss, dass man Kosten senken muss, weil die Einnahmen dann natürlich deutlich geringer werden. Demnach lebt Borussia davon, dass sie in der Vergangenheit schon viel erlebt hat und schon viele Erfahrungen gesammelt hat mit sportlichen Niedergängen. So konnte man jetzt diese Pandemie auch mit einem blauen Auge, wie es dann Stefan Schippers auch formuliert hat, abschließen. Gute Leistung, denke ich. Es wird jetzt wichtig sein, auch auf die Zahlen für 2021, dann nächstes Jahr zu schauen. Die Pandemie ist ja noch nicht vorüber, die läuft weiter und auch da hat Borussia natürlich Probleme. Im Vergleich zu vielen, vielen anderen da draußen geht es Borussia aber vergleichsweise gut und wir sollten uns, glaube ich, keine allzu großen Sorgen machen.
In diesem Sinne können wir das Geschäftsjahr 2020 abschließend, ich glaube mit einer Eigenkapitalquote von 43%, wie auch von dir erwähnt, die Eigenkapitalbilanz echt gut, gerade auch in diesen Zeiten, obwohl man da natürlich dann auch ein paar Verluste hat hinnehmen müssen. Aber das ist jetzt auch nicht mein Fachgebiet, das gebe ich zu, spreche dann doch lieber mit dir über Sportliche und da werden wir dann direkt weitermachen in einer Woche. Dann geht's in die letzte englische Woche, wie angesprochen. Los geht's da gegen Eintracht Frankfurt, Samstag 15:30 Uhr. Wir melden uns wieder am Sonntag hier im Pfostenbruch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.